Die Into Darkness-Reihe von Nervessa Allen erzählt von der erotischen Faszination der Chicagoer Krankenschwestern Ally Cappellucci mit ihrem Stalker Josh Hammond, einem Hacker und Social-Media-Influencer, der mit nacktem Oberkörper, Maske und Messer in Online-Videos posiert. Josh ist der Sohn eines mittlerweile hingerichteten Serienkillers und lebt in der True-Crime-besessenen Gegenwart deshalb anonym unter den Menschen. Ally liebt Masken, Messer und die Lust der Angst. Zwischen den beiden beginnt ein sexuell überreiztes Katz-und-Maus-Spiel. Damit ist Lights Out, der erste Roman von Allens populärer Reihe, ein Beispiel für ein Subgenre des Liebesromans, das seit einigen Jahren die Feuilletons und Diskussionssendungen im Fernsehen beschäftigt. Unter dem Label Dark Romance drängen vormals randständige Erzählungen von Online-Plattformen in den Mainstream und damit in die Buchhandlung. Düstere Themen wie Gewalt, Folter, Mord und Missbrauch werden erotisch aufgeladen und erreichen damit ein Millionenpublikum. Im Oktober ist Lights Out in deutscher Übersetzung von Vanessa Lamatsch erschienen. Die Erstauflage leuchtet im Dunkeln. Wir haben die Stalker-Romanzen gelesen und wir, das sind heute Finn Benkert
und Lukas Bawenschik und ein spezieller Spezialgast, nämlich
das ist der Kulturkritiker, als Autor unter anderem für Freitag, Arteschock und Filmstarts tätig. Auf seinem YouTube-Kanal Nolting Hill spricht er über Kino und Literatur. Ich möchte behaupten, er ist Experte in Sachen Romanzen, Dark Romance und Romantasy, ein Connoisseur von Sünden, Schwarten und Wollustwälzern, Libido-Literatur und Schwitzscharteken, faunischen Folianten und natürlich Schundschinken. Herzlich willkommen, Yannick Nolting. Hallo.
Hallo, also das können wir jetzt gar nicht mehr toppen, diese Anmoderation.
Na, also ich habe auf jeden Fall wieder tief in die Alliterationskiste gegriffen, aber ja. Es ist ja, würde ich sagen, wenn man mit dir in letzter Zeit gesprochen hat, wenn man dich irgendwo gelesen hat, dann hat man gemerkt, da ist eine gewisse Faszination mit einem Genre, von dem du jetzt nicht die zentrale Zielgruppe bist. Wie kam es denn dazu, dass du zu den, eine YouTuberin hat diesen Begriff geprägt, den Schundschinken, also diese Art von Romanze gefunden hast?
Ja, Schundschinken, Victoria auf TikTok ist dieser Begriff. Ja, das können wir als Quelle transparent machen. Ja, wo kommt das her? Ich glaube, ich habe mich schon eigentlich so immer oder so seit dem Teenageralter so für auch das Böse in der Kunst interessiert, das Transgressive, dort, wo es ans Eingemachte geht, wo es ans Abgründige geht, wo es auch um Sex und Gewalt geht, also all das, was man gern so ausklammert oder was zum vermeintlich schlechten Geschmack zählt, auch literarisch oder auch filmisch gesehen. Und ich finde es einfach sehr spannend, dass das jetzt gerade, wie du auch schon in der Anmoderation so ein bisschen eingeführt hast, plötzlich in den Mainstream überschwappt, obwohl man sagen muss, es ist dann doch immer noch nicht so ganz salontauglich, also man hat dann immer noch regelmäßig diese Kontroverse und das Feuilleton lächelt darüber vielleicht nur oder man äußert sich gern so abfällig. Und der Grund, weshalb ich mich auch auf YouTube als einen kleinen Teil bislang zumindest damit befasse, liegt ganz einfach darin, dass ich Auseinandersetzungen damit vermisse. Ich meine, diese Art von Literatur wird über TikTok vor allem sehr groß, über Instagram, aber wo halt eine Art und Weise darüber zu sprechen dominiert, die mich jetzt nicht so sehr interessiert, also wo es einfach nicht so in die Tiefe geht oder wo auch einfach überhaupt erstmal eine Beschreibung fehlt, was passiert denn da jetzt eigentlich so genau? Also das ist natürlich sehr emotional aufgeladen oftmals. Ich will dem jetzt auch gar nicht die, ja, irgendwie den Platz absprechen und dass man nicht auch so darüber sprechen kann, aber das, mir fehlt da irgendwie so ein bisschen analytischerer Blick darauf und wie gesagt, im Feuilleton findet sowas fast überhaupt nicht statt. Da findet das, wenn dann so als Metadiskursthema statt, aber man hat das Gefühl, dass es kaum Leute gibt, die dann diese Romane tatsächlich mal lesen und wie gesagt einfach überhaupt mal sich Gedanken machen, was passiert denn da jetzt eigentlich wirklich, auf welche Tradition greift es vielleicht zurück, was kann man da an Erzählmustern rausfiltern, und das habe ich mir so ein bisschen vorgenommen. Und das, also wenn ich jetzt ganz groß als Experte angekündigt werde, ich habe jetzt schon einiges gelesen inzwischen, ich würde mir trotzdem jetzt noch nicht anmaßen, mich als Romantasy, Dark Romance und was weiß ich nicht noch Experten zu bezeichnen. Also ich lerne diese Art von jüngerer, populärer Literatur auch erst kennen. Ich taste mich so seit diesem Jahr langsam daran und habe da große Freude damit aktuell.
Ich wollte es auch nicht übertreiben, aber natürlich wollte ich dich auch für potenzielle Redaktionen interessiert machen und so. Also ein bisschen engagiert mal den Herrn Nolting für solche Themen. Ich glaube, er möchte dazu arbeiten. Aber was glaubst du denn, woher diese Berührungsängste immer noch kommen? Also du hast schon recht, die Texte, die dort erscheinen, sind so relativ despektierliche Generalkritiken. Man vergleicht dann das Ganze in der Regel mit anderen Phänomen, man gibt dem wenigen so Eigenwert und wahrscheinlich auch vor allen Dingen keinen literarischen Eigenwert. Was denkst du, woran liegt das, dass man dort so Berührungsängste hat?
Ich glaube, es liegt einfach ganz allgemein daran, dass man gerade sich mit dem Thema Sexualität immer noch sehr schwer tut. Das ist ja überhaupt so eine eigenartige Gleichzeitigkeit unserer Zeit, so in, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, sich als westlich begreifenden Gesellschaften, dass man einerseits schon so das Gefühl hat oder vielleicht auch vorgibt, dass man zwar einerseits immer liberaler wird, man kann heute eigentlich über alles sprechen, man kann irgendwie auch fast alles ausleben, ohne dass man dafür unmittelbare Sanktionen erfährt oder dergleichen. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass sich gewisse Tabus nie gelichtet haben. Und gerade in den letzten Jahren, wo einfach auch ja über das Thema Sexualität, auch sexueller Missbrauch, dass das einfach ein sehr ja prominenter Diskurs auch geworden ist, dass da vielleicht auch gewisse Ängste entstanden sind, sich überhaupt noch mit ja gewissen Grautönen auch innerhalb von sexuellen Handlungen oder von Sexualität allgemein auseinanderzusetzen. Vielleicht auch sexuelle Praktiken, die bis ins Extreme reichen, die sich nicht einfach so ja domestifizieren oder auch rational begreifen lassen. Und diese Literatur ist eigentlich ein Ausdruck davon, dass es ja einerseits so, ja, stillschweigend zu Hause im privaten Kämmerlein konsumiert wird und man preist es dann noch in sozialen Netzwerken an. Aber irgendwie hat es immer noch den Schleier des Verbotenen, des Verruchten, der dann doch nicht so ganz in der Mitte der Gesellschaft ankommt.
Wir hatten auf jeden Fall in den letzten Jahren.
Interessant ist, dass diese Bücher ja tatsächlich zum Beispiel in Thalia oder so wirklich sehr, sehr prominent auslegen und es mittlerweile, ich glaube, in jedem deutschen Buchhandel eine eigene Dark Romance Abteilung gibt. Hier in der Buchhandlung Lüders in Hamburg, das ist, glaube ich, so die prominenteste freie Buchhandlung, also die nicht zu einer Kette gehört. Die haben einen eigenen Reiter auf ihrer Seite, Dark Romance, und empfehlen da auch immer wieder Sachen. Also es ist ja doch irgendwie schon so eine spannende Dichotomie irgendwie zwischen diesem Verschwiegenen und der Öffentlichkeit. Und ich fand sehr viele Sachen sehr spannend, die du gerade gesagt hast, Yannick, vor allem so dieses Ausloten der Graustufen der Sexualität, weil das ist ja auch das, was Fans dieses Genres dem Ganzen auch zuschreiben würden und sagen, hier werden Dinge ausgelotet, hier werden Dinge sichtbar gemacht, hier gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, mit Traumata umzugehen. Würdest du, also jetzt natürlich eine sehr generalisierende Frage, aber würdest du dem zustimmen? Hast du tatsächlich das Gefühl, es gibt in diesem Genre Literatur, die das tatsächlich funktioniert, die das tatsächlich macht? Weil alles, was ich bisher gelesen habe, dem würde ich da nicht zustimmen.
Was du meinst, also die Auseinandersetzung mit Traumata?
Ja, also tatsächlich eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Sexualität und ihren Abgründen.
Na, ist die Frage, was versteht man jetzt unter ernsthaft? Also da kommen wir dann noch gleich wieder in so einen wertenden Diskurs rein.
Ja,
also bislang muss ich sagen, es ist sehr schwierig. Also ich habe auch das Gefühl, alles, was ich da bislang gelesen habe, da fand ich vieles interessant. Aber ich habe zum Beispiel noch keinen Roman aus diesem Genre entdeckt, den ich so wirklich, also wo ich mich wirklich hinstellen kann und sagen würde, das ist ein guter Roman. Also das gab dann immer mal so Beispiele, die ja interessante Ansätze haben, so auch der Roman, über den wir heute sprechen, aber die dann doch immer an so gewisse Grenzen stoßen im Erzählen. Und ich würde jetzt bislang auch nicht sagen, dass da jetzt eine allzu komplexe diskursive Auseinandersetzung mit solchen Themen stattfindet. Aber ich glaube, allein in der Art und Weise, wie drastisch, wie konfrontativ das dann doch teilweise geschildert wird und wie da vielleicht auch bestimmte Extreme immer wieder versucht werden, unter einen Hut zu bringen. Ich glaube, da liegt trotzdem irgendwie eine ja gewisse Sensation, vielleicht auch eine gewisse Qualität drin, über solche Dinge ins Sprechen zu kommen.
Finn, mein persönlicher erster Kontakt mit Dark Romans war ja tatsächlich in deiner Küche, denn dort lagen die Very Bad Kings von Jane S. Wonder. Und ich weiß, dass ich das szenisch ein bisschen vorgelesen habe und wir haben uns da irgendwie so milde drüber amüsiert. Und das war jetzt, würde ich sagen, der erste Roman, den ich in Gänze gelesen habe und meine erste wirkliche Beschäftigung mit dem Thema. Wie sieht das denn bei dir aus? Hast du dich dem schon näher gewidmet?
Ich habe immer mal wieder reingelesen in bestimmte Werke. Also das damals, als wir zusammen Very Bad Kings gelesen haben, da gab mir die Partnerin eines guten Freundes eben so einen kleinen Bücherstapel mit und meinte, weil ich glaube ich auch so ein paar Mal sagte, hey, ich würde in dieses Genre ganz gerne mal eintauchen. So als Literaturwissenschaftler muss man ja irgendwie auch wissen, wie Yannick gerade auch schon gesagt hat, was die Gegenwart liest und darf sich dem eigentlich nicht so mit verschränkten Armen nähern, sondern muss ja schon gucken, was man da macht. Also wie Werner Herzog damals ja auch meinte, we can't avert our eyes, this is what is coming at us. Und da war eben bei Very Bad Kings und Haunting Adeline. Und das sind so beides Bücher, die ich
ja, so für 50, 100 Seiten recht interessiert gelesen habe, aber dann auch kein Interesse hatte, das wirklich weiter durchzuziehen im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, weil man, ich möchte nicht sagen, weil es auch, man, ich glaube, man kommt dem ganzen Phänomen auch nicht so nah, weil man tatsächlich versucht, hier eine Buchkritik zu machen, weil ich habe das Gefühl, diese Romane funktionieren anders und auch ihre Zielgruppe, ihre Fans wollen andere Dinge davon. Die wollen keine Sprache, keine, das hört sich jetzt auch so negativ an, ich versuche es gerade so vorurteilsfrei wie möglich zu sagen. Ich glaube,
Sprache
es geht
liegt nicht im Fokus, es geht um etwas anderes, ja, formulieren wir es so.
Genau, also sie wollen vor allem, glaube ich, Projektion, sagen wir so. Sie wollen meistens sehr austauschbare weibliche Hauptfiguren oder sagen wir sehr projektionseinladende weibliche Hauptfiguren, das kennen wir ja schon aus Twilight und ich glaube, dieses Dark Romance Subgenre ist eine Schwesterngeburt eben der Twilight-Reihe. Es ist eine weibliche Hauptfigur, die so das Nötigste an Eigenschaften bekommt, dass man sich als Leserin wahrscheinlich meistens da eben sehr gut hereinfühlen kann und dann auf einen tollen Typen trifft, der uns als sehr, sehr böse eingeführt wird, aber meistens auch Schwiegermamas Liebling ist. Und ich glaube, was mich am meisten immer so ein bisschen enttäuscht hat an diesem Roman und auch an Lights Out ist, wie spießig das dann doch im Kern alles ist. Also wie mir immer versprochen wird, hier würde jetzt ganz frivol ausgelotet werden, was nicht gesagt werden darf. Aber letztendlich geht es ja doch darum, irgendwie eine heteronormative Beziehung zu führen und irgendwie den Mann fürs Leben zu haben, den man am besten auch sofort heiratet. Und dann gibt es in Lights Out ja sogar wirklich, Achtung, Spoiler. Das habe ich gelernt, ist auch ganz wichtig bei Rezensionen von Dark Romance zu sagen, wir spoilern hier. All the spoilers galore here, girls. Dass es dann auch darum geht, wie viele Kinder man am Ende hat. Und dann sitze ich da doch irgendwie so ein bisschen enttäuscht da und denke mir, also wirklich von einem Buchgenre im Jahre in den 2020ern, wie Yannick auch schon gesagt hat, die irgendwo ein bisschen liberalisierter sind, die auch von sich selber proklamieren, irgendwie eine gewisse sexuelle Freiheit zu verkünden und aufzudecken. Da erwarte ich mir was anderes, als dass man am Ende in einer Kernfamilie landen muss.
Das wäre,
da kann man dann mal wegen noch gerne so viel Knife-Play und Rape-Play und CNC-Sachen machen. Es bleibt am Ende eben doch so ein kleiner Mittelstandsbürgertraum.
Das wäre auch meine erste Frage an euch, wenn wir uns dem Roman jetzt vielleicht langsam nähern. Wenn die Transgression als Thema hier angesprochen worden ist, die Frage von Grauzonen, wie stark habt ihr hier die denn tatsächlich wahrgenommen? Wie sehr erschien euch dieser Roman transgressiv? Denn mein Empfinden war, dass tatsächlich alles Ambivalente, alles Unsichere, alles, was in der Schwebe hängt, doch erstaunlich schnell eingehegt wird und der Roman so eine seltsame Doppelstrategie, vielleicht eine Doppelung von dem, was vorhin schon irgendwie als Liberalisierung in der Gesellschaft beschrieben worden ist, fährt, nämlich er ist gleichzeitig damit beschäftigt, Bedrohungsszenarien aufzubauen, aber auch diese Bedrohungsszenarien die ganze Zeit zu relativieren durch Humor oder durch Charaktereigenschaften, die eben dort sind, vielleicht durch so ein gewisses Missgeschickt oder so Social Awkwardness. Also wie viel Transgression, wie viel Horror vielleicht ist denn bei diesem Roman bei euch angekommen, Yannick?
Na, erstmal sprecht ihr da was ganz Zentrales an und das ist was, was ich auch immer gern kritisiere. Also dieses Einhegen, das ist mir bislang in eigentlich so ziemlich allen Romanen aus diesem Genre begegnet. Also dass das dann doch nicht über in so eine alternative Weltvorstellung, in alternative Lebensentwürfe reinkommt, sondern es kann dann eigentlich nur in der Hochzeit und in der Familienplanung enden. Es gibt hin und wieder mal so ein paar Romane, wo das zumindest mit ein paar Grautönen versehen wird. Also ich hatte vor kurzem mal auf YouTube über den Roman Ghosts of Halloween gesprochen, da geht das zumindest in so eine Richtung, dass sie dann tatsächlich irgendwie mit mehreren Männern zusammenlebt und dann versucht man mal, wie könnte denn da überhaupt das Zusammenleben aussehen und gestaltet werden. Also das sind dann manchmal so Sachen, wo das so leicht in eine Richtung von etwas Neuem, etwas anderem, Fremdartigen geht. Aber ja, wie hier ist eigentlich eher das Interessante, wie man dann versucht, innerhalb dieser Rahmungen, die man sich da setzt, dass das dann doch in so tradierte Vorstellungen, wie man künftig die Beziehung gestaltet, reinführt, wie man dann künstliche Anstrengungen bemüht, trotzdem sowas, ja, was Wildes, was Ungezähmtes beizubehalten. Ich fand ohnehin das letzte Kapitel in dem Roman eigentlich fast am spannendsten, wie man da auf einmal versucht, sowas Archaisches, zu dem die Sexualität da bewusst zurückgeführt werden soll, also wenn sie sich da gegenseitig durch den Wald jagen und dergleichen, dass das auf einmal wieder so eine, ja, so ein theatrales Spiel innerhalb der Beziehung angestellt werden muss, um überhaupt noch sowas Wildes beibehalten zu können. Also das finde ich sehr spannend. Und jetzt habe ich die Ausgangsfrage vergessen, was du eigentlich
wissen wolltest. Wie viel Transgression, wie viel in der Schwebe, aber das hast du, glaube ich, doch mit deiner Aussage beantwortet. Finn, wir haben hier ja im Podcast auch über Fourth Wing gesprochen und wir hatten die skeptische Betrachtung, die Beobachtung, dass jemand wie Zayden Ryerson uns zuerst als mörderische Bestie vorgestellt wird und dann doch sehr plötzlich in einen liebevollen Partner umkippt. Und ob das jetzt die Vampire bei Twilight oder Christian Grey sind oder so, diese Schurken werden dann doch schnell handzahm. Hier auch, oder?
Ich finde tatsächlich, Lights Out ist ein bisschen cleverer unterwegs am Anfang, als ich es selber erwartet hätte. Ich habe ja auch in einer unserer Ankündigungen, wo wir demnächst sprechen, so ein bisschen witzeln mit dem Satz, dass Don Quixote Dark Romans um sich geworfen. Ja. Weil am Anfang dieser Roman ja durchaus eine doppelte Ebene hat. Also wir haben hier eben Ellie, unsere Protagonistin, die auch Konsumentin ist von so Spice-Content, sich dem auch sehr bewusst ist. Und jetzt geht's eben um die Frage, was passiert, wenn mein Kink wirklich in der echten Welt ausgelebt wird. Das fand ich durchaus erstmal eine lustige Idee und gleichzeitig aber ja auch doppelt projiziert wird, was macht das mit dem dominanten Part in der Beziehung, also der jetzt tatsächlich mit seiner Partnerin die Wünsche der Partnerin auslebt und möchte der das überhaupt? Also das ist jetzt, sag ich mal, ganz grob, was der Roman, glaube ich, versucht zu verhandeln. Er gibt das dann in der Hälfte nur leider komplett drauf. Das ist sehr schade. Was ich aber sehr gut fand, das möchte ich vielleicht noch einmal sagen, ist, dass hier tatsächlich über Möglichkeiten des Konsens gesprochen wird und auch über Möglichkeiten des Konsens eben in einer consensual non-consent Beziehung. Das ist ja etwas, was man der Dark Romans auch gerne vorwirft, eben dass da es eben häufig auch um Vergewaltigung, um Grenzüberschreitungen geht, die merkwürdig relativiert werden, zumindest im Falle von Haunting Adeline und Very Bad Kings, weil dann zum Beispiel in Very Bad Kings sich unsere Protagonistin denkt, ach naja, es ist ja keine Vergewaltigung, wenn ich auch dabei Spaß habe, oder wenn ich den Spieß umdrehe und Macht über den Mann ausübe. Da fand ich hier schon ganz spannend, wie sehr Frau Allen am Anfang darauf bedacht ist, uns hier tatsächlich eine sichere Umgebung zu schaffen oder durchaus eine Umgebung zu schaffen, in der beide Figuren wissen, was sie tun. Nur leider macht sie damit dann halt nichts.
Ja, ich würde, glaube ich, an deinen ersten Punkt anschließen wollen. Denn tatsächlich würde ich sagen, hast du recht, dieser Don Quixote-Verweis, der ist mir auch auf so einer abstrakten Ebene gekommen. Sie liest ja selber auch Romance-Novels, zum Beispiel so Sports-Romance erwähnt sie einmal. Und wir denken an Don Quixote, der natürlich auch die Ritterromane liest und sich davon beeinflussen lässt. Und tatsächlich schien mir ein wichtiges Thema hier, sagen wir, das Wegbrechen der vierte Wand. Plötzlich kommt man mit dem Influencer, aus dem man aus der Ferne schmachtet, irgendwie zusammen. Die Kinoleinwand oder die Handy-Display-Leinwand, die wird auf einmal aufgebrochen und das, was das eigene Begehren ist, wird auf einmal Realität. Das ist ja eigentlich eine interessante Prämisse, oder? Mhm. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen so Purple Rose of Cairo von Woody Allen, so die Geschichten steigen zu uns. Wie hast du diesen Aspekt erlebt, Janek?
Fand ich auch mit das Spannendste eigentlich in dem Roman und wie also da immer wieder versucht wird, Distanzen zu überbrücken zwischen dem imaginären Raum, den man in das Digitale verlagert, der dann aber auf einmal auch in den realen Raum reinblutet, also wenn es um so Überwachungsszenarien geht oder dass auf einmal innerhalb der heimischen vier Wände sowas inszeniert wird, was man dann wiederum online konsumiert und dann ist da noch auf einmal diese Präsenz spürbar und dann ist eigentlich das Interessante in dem Roman, wenn das dann umschlägt, also wenn sich die beiden tatsächlich leibhaftig gegenüber stehen, wenn sie sich begegnen, wenn dann auch die sexuellen Fantasien in die Tat umgesetzt werden, also von der reinen Fantasie in die Realität übersetzt werden. Und dann muss der Roman eigentlich sehr viel Mühe aufwenden, neuen Anlauf zu nehmen. Was machen wir jetzt mit den beiden? Jetzt, da dieser anfängliche Kick- und Nervenkitzel weg ist. Also und da würde ich dann auch sagen, da wird der Roman dann schwierig. Mhm. Und dieser ganze Thriller-Plot, der im ganzen Mittelteil ausgebreitet wird, das ist nun nicht der Rede wert. Also das wird dann erst am Ende wieder interessant. Ich würde aber auch nochmal an was anschließen, was Finn gesagt hat. hat, was ich auch wieder sehr interessant fand. Wir neigen, also wir können auch hier im Sprechen ja gleich wieder sehen, wie auch wir direkt zu so einem moralisierenden Diskurs neigen, also dass wir dann als Stärke wahrnehmen, dass da Konsens thematisiert wird beispielsweise oder dass dann in anderen Romanen das Thema Missbrauch und so weiter vielleicht eher romantisiert wird. Das ist ja jetzt auch einer der prominentesten Kritikpunkte, der immer wieder an dem Genre Dark Romance geübt wird, wo ich halt erstmal entgegenhalten würde, naja, genau, das ist ja das Transgressive und das ja Unmoralische, auch das Böse dieser Art von Literatur, dass da vielleicht so eine Art von Romantisierung stattfindet. Das ist genau dieses Gedankenspiel, was uns da testen und herausfordern will. Ich meine, ich denke, man kann beim Großteil der Rezipierenden voraussetzen, dass man weiß, dass sowas in der Realität nicht angebracht ist oder dass es dann vielleicht in diesem Bereich der sexuellen Fantasie bleiben sollte, dass wir es hier mit etwas gesellschaftlich aus gutem Gründen Sanktionierten zu tun haben, aber dass sich die Literatur hier trotzdem diesen Raum schafft, solche Szenarien durchzuspielen, das ist ja genau das, was da den Reiz gewissermaßen ausmachen will.
Sehr guter Punkt tatsächlich, Janik. Dankeschön dafür. Ja,
ich habe mich nämlich auch gefragt, wie ist das denn, wenn das nicht einfach hingestellt wird in diesen Romanen oft, sondern so hinterfragt wird, ist das vielleicht nicht noch das viel bedrohlichere Szenario, wenn hier in der Literatur die Illusion projiziert wird, behauptet wird, man könnte das einhegen, ist das nicht das, was theoretisch viel gefährlicher oder viel herausfordernder ist? Also, weil normalerweise bleibt das ja sehr klar eine greifbare Illusion. Hier, würde ich sagen, findet die Transgression insofern statt, dass das das Eingehegte eine Behauptung von Beherrschbarkeit dem Ganzen gibt. Und ich frage mich, ob das mit der Realität von zum Beispiel Stalking oder non-consensual irgendwie Erzählung genauso ist. Also ich frage mich, wird dieser Roman nicht auf irgendeiner Ebene herausfordernder dadurch, dass er sich so abgeklärt, so selbstreflektiert über dieses Thema gibt?
Ich habe zumindest das Gefühl, dass er dir eine Art Anleitung gibt, wenn du tatsächlich Teile dieser Vorlieben auch irgendwie vielleicht selber verspürst als Leser, Leserin und in deine Beziehungen eingehen möchtest, finde ich, gibt er zumindest ein paar Hinweise, wie das gelingen könnte oder wie man einen Dialog starten könnte. Es ist natürlich schade, dass beide Personen hier relativ auf der gleichen Seite sind, also dass hier auch keine Überzeugung, kein Dialog, keine Kommunikation notwendig ist, sondern halt wirklich nur, sag ich mal, so eine Grenzenabsteckkommunikation. Aber ich glaube, das ist schon durchaus ein wichtiger Punkt, um tatsächlich vielleicht auch einen Dialog zu öffnen mit einem Partner. Ich gebe aber Janik natürlich dir recht, dass es das Transgressive aus dieser Literatur eigentlich ein bisschen rausnimmt oder vielleicht ein bisschen den ursprünglichen Anreiz rausnimmt.
Ja, ich habe das Gefühl, wenn wir über Grauzonen sprechen, das wird ja auch durch diese doppelte Erzählstruktur oder durch die zwei Erzählperspektiven relativiert, die uns Einblicke in die jeweiligen Innenwelten geben und nie daran zweifeln lassen, dass Konsens besteht. Also hätten wir jetzt zum Beispiel nur die weibliche Perspektive oder nur die männliche Perspektive, wäre das wahrscheinlich ein bedrückenderer Roman, oder?
Ich finde überhaupt die zweigeteilte Erzählstruktur, die findet man ja doch sehr oft in dieser Art von Literatur. Deshalb wundert mich auch immer, dass das immer noch so diesen Aspekt hat, dass das in Anführungszeichen als Frauenliteratur rezipiert wird und so weiter. Also das ist natürlich Realität, dass das hauptsächlich von Frauen geschrieben und hauptsächlich von Frauen gelesen wird, wo man sich immer so denkt, also gerade dadurch, dass das beide Perspektiven abdeckt, die Perspektive der weiblichen Protagonistin, aber auch der männlichen Protagonistin, wird dieser Vorwurf oder dieses Label, was man da gerne in der Kritik draufpackt, eigentlich schon wieder relativiert. Ich glaube, die Stärke dieses Romans besteht durchaus, wie sie diese Figuren zeichnet. Also auch da würden wir jetzt vielleicht sagen, naja, die werden mit so ein paar Eigenschaften versehen und mit ein, zwei biografischen Eckdaten. Ansonsten ist es jetzt keine sehr kunstvolle Charakterisierung, aber allein die Art und Weise, wie sie miteinander spielen, in Anführungszeichen, wie sie in den ersten Kapiteln versuchen, sich gegenseitig auf die Schliche zu kommen. Das habe ich schon als eine Stärke dieses Romans empfunden. Und das ist auch gerade, was die weibliche Protagonistin anbelangt, jetzt nicht das naive Dummerchen, wie diese Figuren dann doch hin und wieder in anderen Dark Romance Texten gezeichnet werden, wo ich mir denke, mein Gott, also kann man diese Figur, muss man die so infantilisieren oder dergleichen? Das habe ich hier schon als eine Qualität wahrgenommen, dass sie das besser macht.
Auf jeden Fall, dem stimme ich vollkommen zu. Ich glaube, meine Hauptkritik an dem Buch ist nur, dass es eigentlich nach 80 Seiten aufhört, was ja bei uns allen dreien schon so ein bisschen durchgekommen ist. Und dann Frau Ellen leider nicht ganz weiß, wie man diese knapp 400 Seiten füllt und ich auch hier so ein bisschen eine Grundkritik vielleicht am modernen Buchmarkt üben möchte. Man merkt auch so ein bisschen, dass es auf eine Reihe ausgelegt ist. Also, dass hier vor allem so Brotkrumen gesät werden, die dann vielleicht in Teil 2 oder 3 mal aufgegriffen werden. Und ich möchte doch mal probieren, können wir nicht bitte mal wieder auserzählte Bücher haben? Also, weil ich glaube, hier wäre sicherlich genug gewesen, um 400 Seiten zu füllen. Aber wenn man nicht mal das vernünftig schafft, dann noch 2 weitere Bücher. Ich weiß nicht.
Ich hatte schon
das Gefühl. Im nächsten geht's wohl um ihren Cousin. Da geht's wohl um die Mafia noch vermehrt.
Ach, das sind neue Figuren. Okay, das.
Nee, es geht um Junior tatsächlich, also im zweiten Teil. Und der hat auch einen Mask Kink, wie ich gelesen habe. Und jetzt kommt noch irgendwie so Club Public Play dazu als Kink.
Man muss sowieso sagen, wenn wir über Charaktere sprechen, dann meinen wir tendenziell, würde ich sagen, vor allen Dingen eine Liste von Kinks, oder? Das ist, was diese Menschen.
Und Geschlechtszahlen,
das ist doch tendenziell das, was sie nun eben definiert. Darüber hinaus finde ich sie, wie schon bei Finn angeklungen, vor allen Dingen Projektionsfläche. Sie haben für mich so was Katalogisches. Und wenn wir in ihnen sind, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern wenn wir ihre Perspektiven einnehmen, dann muss ich sagen, ich fand diesen endlosen inneren Monolog, der sich viel im Kreis dreht, der sehr viel wiederholt auch, da habe ich mich irgendwann gefragt, okay, geht's da irgendwie in der Sprache darum, bestimmte Obsessionen abzubilden oder kommt man nicht aus dem Katalog von den ewig gleichen 20 Sätzen hinaus? Was mir aber vor allen Dingen aufgefallen ist und eine Frage, die ich daraus an euch ableiten würde, ich hatte das Gefühl, das ist ein wahnsinnig psychotherapeutisch geprägtes Buch. Nicht nur ist unsere Protagonistin Trauma-Nurse, also kümmert sich um diese spezifischen Versehrungen. Darüber hinaus geht's auch die ganze Zeit um ihre seelischen Versehrungen, um das, was jetzt heute in dem Parlance dann halt irgendwie Backstory-Wounds heißt und die Traumata. Und ich musste daran denken, dass das ja nun auch das ist, was sowas wie 50 Shades of Grey geprägt hat. Und später werden wir dann auch diese Sexualität mit einer therapeutischen Aufgabe vor allen Dingen belegen. Denn es gibt da einmal den Satz, dass es irgendwie 2 Releases sind. Sie weint nach einer Sexszene und scheint sich irgendwie innerlich gereinigt, innerlich befreit, Katharsis könnte man sagen, zu empfinden. Das ist schon ein sehr therapeutisch geprägter Roman, irgendwie in der ganzen Art, wie von diesen Traumatern erzählt wird, oder?
Ja, und das würde ich auch als Kritikpunkt formulieren und auch das ist was sich durch derlei Texte ganz oft zieht. Also auch da können wir dieses Genre wieder nur in so einer gewissen Gleichzeitigkeit und Ambivalenz anschauen, dass man einerseits dieses Spiel mit dem riskanten, verbotenen, mit dem irrationalen hat, gleichzeitig wird aber trotzdem immer wieder eine gewisse Fantasie bedient, dass man das Ganze doch erklären kann und das wird uns gleich in den ersten Kapiteln vorgeführt. Also da haben wir dann halt Josh, der die ganze Zeit oder der unter dem Trauma des Vaters leidet, der Serien Mörder war, der dann immer wieder sich fragt, ob er so davon determiniert wird, dass er auch so werden könnte wie der Vater. Bei Ellie heißt es dann auch gleich in einem der ersten Kapitel, dass es, ja, es musste ja so kommen, dass sie derlei Kinks und Fetische entwickelt, wenn sie so viel, ja, abgefucktes Zeug auf der Arbeit erlebt und dann hat sie noch das Trauma auch mit ihrer familiären Vergangenheit. Also das fand ich schon sehr schade, gleich am Anfang, dass da auch wieder versucht wird, dass vielleicht Irrationale von gewissen sexuellen Vorlieben gleich wieder so zu pathologisieren und in eine Erklärbarkeit zu quetschen. Und ich meine, wenn wir uns diverse Dark Romans-Reihen ansehen, dann bestehen gerade die Fortsetzungen oft darin, dass man nochmal ganz viel über die Kindheit der Figuren erfährt und was da nun alles in der Vergangenheit passiert, dass sie so zerstört wurden. Und das ist so ein bisschen, also auch darin kann ja eine gewisse Faszination liegen, aber das raubt dem Ganzen schon ein bisschen den Reiz des Gefährlichen, würde ich auch da sagen, oder der Provokation und der Irritation, die so ein Text vielleicht auch anstellen kann.
Ja, es folgt so ein bisschen einem klischierten Muster. Man erzählt ja immer diese Geschichte zum Beispiel über so Businessleute, Leute mit viel Macht, dass die zum Beispiel SM-Spiele und Unterwerfungsszenarien gerne gebrauchen, weil sie dort Macht abgeben können. Und so ein bisschen ähnlich verhält es sich ja hier bei
Ellie.
So verhält es sich hier bei Ellie ja eigentlich auch. Es wird uns explizit gesagt, sie hat bei der Arbeit so viel Stress, deshalb ist sie sehr froh, wenn sie Kontrolle abgeben kann, wenn sie nach Hause kommt. Und das scheint ja so, ohne jetzt zu tief analysieren zu wollen, das, was im Grunde uns hier erzählt wird, es geht darum, eine bestimmte Art von Kontrollverlust zu erleben. Finn, hast du das als Pathologisierung von Kinks erlebt?
Ja, tatsächlich komplett und auch so ein bisschen wieder als eine Art Wegschiebung von Kings, wie Yannick gerade auch schon gesagt hat. Also man macht es sich ja doch eigentlich wieder relativ einfach und sagt eben, nein, 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 also es gibt hier wirklich eine ja, biologische Determinierung, warum du so drauf bist oder nicht drauf bist. Und das fand ich dann doch wieder auch sehr schade. Es erinnerte mich ein bisschen an einen Tatort, der vor ein paar Wochen lief, wo sie so versucht haben, das Thema Einsamkeit in der Großstadt unter jungen Menschen aufzugreifen. Aber sich als Protagonistin tatsächlich dann eben auch eine, ja, offensichtlich auch psychisch kranke Frau gewählt haben, die diese Einsamkeit auch irgendwie selber verursacht, indem sie einfach grenzüberschreitend und auch sehr merkwürdig ihren Mitmenschen gegenüber auftritt, wo ich dachte, ach, schade, ARD, da hat die eigentlich eine grundsätzlich gute Idee, aber hab das auch gleich wieder so weggeschoben vom bürgerlichen Publikum und gesagt, ja, 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 das passiert aber nur solchen Leuten, also keine Angst. Und da sehe ich dann aber in Leitsart auch nichts wirklich Befreiendes, wenn man sagt, na gut, das machst du wahrscheinlich, wenn du Stress abbauen möchtest. Und natürlich, es muss auch wieder einen Autounfall geben. Ich möchte vielleicht noch mal kurz über Josh reden und seinen Vater. Das fand ich nämlich jetzt eine sicherlich auch schon bekannte Erzählung. Das kennen wir aus dem Thriller, irgendwie der Sohn, der einen mörderischen Vater hat und sich fragt, habe ich vielleicht diese Triebe auch in mir? Und ich hätte mir so gewünscht auch wiederum, dass Frau Allen was damit macht. Also bestimmt kommt das in Teil 2 oder 3 nochmal vor, wenn sich rausstellt, dass der Vater doch nicht tot ist. Ich wage hier mal irgendwie so ein bisschen Ideen in den Raum zu werfen.
Da muss ich auch dran denken, wahrscheinlich auch, weil wir haben ja das Ende von Fourth Wing zum Beispiel auch beide kommen sehen, wo eine Figur wieder zurückkehrt und da dachte ich auch, das passiert hier doch 100%. Spätestens im dritten, vierten Buch steht dieser Vater auf der Matte, da können wir doch alle sicher sein.
Ja, aber auch hier wird die Angst vor dem Abgrund von Josh einem sofort wieder genommen, indem entweder Josh in seinem eigenen inneren Monolog sagt, aber ich weiß, das kann ich nicht an mich ranlassen, oder eben andere Figuren, die vor allem auch dazu dienen, unsere beiden Hauptfiguren einzuordnen und Josh und Ellie jeweils vor dem anderen Angst zu nehmen. Es gibt da, glaube ich, Trevor heißt er, sein Mitbewohner, der ihm sagt, nein, Josh ist ein ganz Lieber, wir müssen keine Angst vor ihm haben, und da wische ich auch mir als Leser natürlich erstmal den Schweiß von der Stirn und sage, puh, Glück gehabt. Ja. Nicht, dass ich es hier mit einer mehrdimensionalen Figur am Ende zu tun
bekomme. Wir bekommen ihn dann, würde ich sagen, definiert durch eine Kontrastfigur. Der Plot entwickelt sich nachher hin zu einem anderen Serienkiller, zu einem anderen Vergewaltiger, nämlich Bradley Bloom, eine deutlich düstere, würde ich sagen, weniger ambivalente Rolle, auch noch einmal ungleich reicher als der reiche Superhacker und, würde ich sagen, jemand, der vor allen Dingen dazu existiert, so die Schablone, die Kontrastfolie für Josh zu sein und den Plot ein bisschen voranzubringen. Wie ging es euch denn mit der Etablierung von Bradley Bloom?
Das hat mich nicht überrascht, weil auch das ein wiederkehrendes Motiv ist, dass es dann darum geht, wir haben das Love Interest, das Männliche, das als so eine Art Predator geschildert wird, dem man dann sexuell näher kommt, und dann kippt das Ganze um, dass man sagt, das ist jetzt der gute Predator, aber dann gibt's noch den bösen Predator, und dann wird eigentlich der gute Predator gewissermaßen benutzt, um so eine Ermächtigungsfantasie durchzuerzählen, die dann auch ganz oft in klassische Rape and Revenge Plots übergeht. Also das wird ja auch hier so ein bisschen angedeutet, zumindest nimmt jetzt nicht den großen Teil ein, wie das in anderen Romanen mitunter der Fall ist, aber dass das so kommt, dass da diese Kontrastfigur noch gewählt wird, also dass man dann schon unterscheidet zwischen, ich sage es jetzt mal ganz drastisch zugespitzt, der guten Übergriffigkeit und der schlechten Übergriffigkeit, das kommt immer wieder in diesem Roman.
Das ist auch wieder so ein bisschen das Vigilante-Erzählmuster, oder? Das Einzige, was einen schlechten Predator aufhalten kann, ist ein guter Predator. Vielleicht erinnern wir uns an Serien wie Dexter oder so, der Killer, der Killer umbringt. Ich hatte auf jeden Fall auch das Gefühl, das ist irgendwie ein bisschen eine billige Strategie. Wie ging es denn dir damit, Finn?
Das kann ich genauso unterschreiben. Ich glaube, Dexter wird sogar mal referenziert im Laufe dieses Romanes. Also Frau Allen hat ihre Referenzen auf jeden Fall parat. Vor allem, glaube ich, war mein Problem, dass diese Brad-Figur eben auch so comichaft böse überzeichnet ist. Also da steht halt Soziopath von Seite 1 an drauf. Und man hat vielleicht also es dauert ein bisschen, bis dieser Sideplot dann wirklich aufgemacht wird. Wir erfahren eben immer in diesem Unfallkrankenhaus, wo Ellie arbeitet, dass es doch recht viele Vergewaltigungsopfer in letzter Zeit gab. Und dann tritt Brad eben auf. Da wissen wir natürlich auch schon um den Modus dieses Romanes, dass wir uns hier eher an der Oberfläche befinden. Dass das vielleicht auch alles mit einem leichten Augenzwinkern geschrieben ist, beziehungsweise habe ich dem Buch das bis zu dem Punkt noch zugute gehalten und dachte, vielleicht ist das auch irgendwo eine Art Persiflage, eine Parodie oder eine sich sehr Bewusstsein der Tropen. Nur wiederum, das bleibt dann eben auch wieder einfach stehen und die Brad-Bedrohung wird dann plötzlich sehr, sehr real, aber auch nur für ein Kapitel. Und das leuchtet mir dann alles einfach nicht so richtig ein, warum man sich nicht auch mal traut, Spannungen zu strecken über mehrere Kapitel und mich auch tatsächlich dazu bringen würde, weiterzulesen.
Ohnehin das Augenzwinkern. Das ist ja kein Augenzwinkern mehr, sondern das ist so eine Art Anfall. Das Auge zwinkert eigentlich den ganzen Roman über. Es ist so ein Grundmodus von Relativierung, von humoristischer Einhegung. Ich musste stellenweise wirklich an Sitcoms denken. Und ich habe mir hier notiert, ein Begriff, den ich sonst noch nie so richtig verstanden habe, aber ich habe hier Millennial Cringe aufgeschrieben. So eine Art bestimmter Humorzugang, den ich irgendwie vor allen Dingen mit Marvel-Filmen und irgendwie Dan Harmon-Sitcoms verbinde. Aber es ist auf jeden Fall, in dem Moment, in dem sie anfangen, diese Katze als ihr Kind zu bezeichnen, da wurde es dann irgendwie für mich unerträglich. Und ehrlich gesagt, wir haben viel gesprochen, aber der größte Kritikpunkt für mich ist dieser unerträgliche aufdringliche Humor, der ja wirklich eins zu eins, das größte Klischee, das man zum Beispiel über die Marvel-Filme gesagt hat, war der Satz, well, that just happened. Und in diesem Roman steht dieser Satz eins zu eins so drin am Ende einer längeren Sequenz. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand den Humor dieses Buchs wirklich unerträglich und unerträglich aufdringlich und als ich irgendwie ein paar Gags gelesen habe, musste ich auf den Instagram-Account der Autorin gehen, um zu gucken, wie sie sich so präsentiert. Und es war ehrlich gesagt genau diese Art von Selbstverschrullung von, es gibt dieses seltsame Kofferwort, adorkable, das ich erwartet habe. Und das, also ich fand das sehr, also das war für mich gruseliger. Leute, die ihre Katzen Kinder nennen, sind für mich unsympathischer als voyeuristische Serienkiller-Nachsteller.
Mir scheint einfach, dass Frau Allen ihre TikTok-Zielgruppe sehr genau kennt und ihr einfach eine Sprache und auch ein Humorlevel geschaffen hat, der sich einfach komplett der Logik und Metrik von sozialen Netzwerken anpasst. Und das meine ich auch jetzt gerade wirklich nur als Beobachtung. Also dass die Sprache hier ist eine Art, es ist nicht mal Alltagssprache, es ist wirklich Social-Media-Sprache, die hier tatsächlich benutzt wird. Und ich glaube, das erklärt 100%. Auch so ein bisschen das Trauma-Dumping, das hier betrieben wird, auch so der Versuch, das alles aufzuarbeiten und einzugliedern, das ist einfach ein Buch, das dich als BookTok, Bookstagram, BookTube-Konsument, Konsumentin, glaube ich, genau da abholt, wo du bist. Und wenn man, glaube ich, Fan davon ist, hat man damit bestimmt auch sehr viel Spaß. Denn dieser Vorwurf des Millennial Cringe, der wird ja häufiger diesem Roman entgegengebracht. Und ich habe mir mal ein paar Rezensionen und Videos tatsächlich angeschaut, die das aufgreifen und das Buch davor verteidigen und halt sagen, no guys, it's just funny.
Ich habe auf jeden Fall,
das reicht dann, glaube ich.
Ich habe auf jeden Fall gedacht, auf dem Cover der englischen Ausgabe steht The Viral TikTok Sensation und dass das so weit in die Sprache dringt, hätte ich wirklich nicht erwartet.
Mich hat es gar nicht so gestört, glaube ich. Ich muss auch sagen, also so ein paar Formulierungen dann so zwischendrin, das sind jetzt vielleicht nicht so explizite Gags, aber wenn dann so auch im Epilog während der Sexszene so Formulierungen gewählt werden wie he's flattening me like a pancake und sowas, da kann ich schon drüber schmunzeln beim Lesen. Und das war für mich tatsächlich auch neu. Also eine Dark Romance, die so ins Komödiantische und in so einen lockeren Tonfall oftmals übergeht, das hatte ich bislang tatsächlich noch nicht. Also ich habe auch das Gefühl, die Dark Romances, die besonders populär rezipiert werden, da geht es schon sehr um das hauptsächlich Finstere und wie weit kann man gehen und wie weit kann man LeserInnen brechen, die das dann auch so titulieren auf YouTube und dergleichen. Also das scheint mir schon meistens die Sensation zu sein, wie schlimm kann es werden, welche schlimmen Dinge können Figuren passieren. Und das fand ich eine ganz nette Abwechslung, dass es hier mal nicht ganz so weit getrieben wird oder aber bewusst verklärt wird.
Ich hatte zumindest einen Kippmoment, wo ich dachte, das könnte jetzt interessant werden, denn nachdem sie das erste Mal, glaube ich, richtig mit miteinander geschlafen haben, ist er bei ihr, aber behält die Maske an und brät dann auch zum Beispiel Spiegeleier in Maske. Und dieses Sitcom-Bild, dass da einfach ein glückliches Paar ist, aber der eine trägt die ganze Zeit so dieses seltsame Masken-Fetisch-Outfit, das war irgendwie das Szenario, das ich hätte interessant gefunden, so dieser seltsame Kontrast, damit zu arbeiten, dass das so spießig ist, dass das eigentlich nur eine Verlängerung von so das Rollenspiel, dass das Paar ausprobiert, nachdem es ein paar Jahre irgendwie nicht mehr so richtig im Schlafzimmer zueinander gefunden hat. Das wäre witzig gewesen, so wie Filme über, keine Ahnung, den Ehemann, der heimlich Geheimagent ist oder sowas. Aber das ist dann leider schnell wieder aufgegeben worden und wir bewegen uns dann ja wirklich auch in die aller größten Abgründe der Mafia-Klischees. Also das muss ich sagen, dieses letzte Drittel des Romans fand ich nun wirklich besonders misslungen, weil ich nun wirklich dachte, oh, was machen denn jetzt hier auf einmal die Sopranos oder Nebencharaktere aus Goodfellas? Wie seid ihr mit diesem Umbruch umgegangen?
Also als das erste Mal etwas unmotiviert Ellies Mafia-Vergangenheit erwähnt wurde.
Es kommt aus dem Nichts, was zur Hölle?
Dachte ich mir noch, ach so, okay. Mhm. Und ja, auch dann hat es sich leider sehr gezogen, muss ich sagen. Ich mochte tatsächlich noch den kleinen Moment, es wird dann einmal ein Bedrohungsszenario aufgemacht, weil man, also die Mafia wird hinzugezogen, um eben Brads Leiche zu entsorgen und alle Spuren zu beseitigen, denn, Achtung, Spoiler, Ellie und Josh haben Brad zusammen umgebracht, nachdem Brad in Ellies Haus eingedrungen ist mit dem Plan, sie zu vergewaltigen und zu ermorden. Dann kommt eben, wie Lukas schon gesagt hat, die Sopranos dazu und die Polizei ist aber vor dem Anwesen von Brad und man steht jetzt irgendwie kurz im Raum, ob Josh die gerufen haben könnte. Dann springt das Buch wieder in Ellies Perspektive und dann erzählt Josh, wie er da rausgekommen ist, beziehungsweise, dass er jetzt Best Friends mit ihrem Mafia-Onkel ist und zum Kartenspiel eingeladen wurde. Das fand ich kurz ganz lustig. Was ich dann wieder nicht so gut fand, ist, dass Ellie sich teilweise so sehr irrational verhält, denn sie weiß ja, dass ihr Freund, der ab dem Punkt auch immer als ihr Boyfriend bezeichnet wird, gerade bei der Mafia ist. Und dann ist sie sauer auf ihn, dass er seit 2 Stunden nicht auf ihre SMS geantwortet hat. Und ist furious, dass er sie ghostet. Und da dachte ich mir so, gut, aber du weißt doch, dass der gerade die wichtigere Dinge zu tun hat. Entscheid dich doch mal. So, Ellie erschien mir hier und da nicht so ganz konsequent oder irgendwie durchgehend geschrieben zu sein. Das fand ich dann auch wieder schade.
Ja, das ist alles so ein bisschen quatschig und dann wird da hier und da noch so eine familiäre Verbindung plötzlich aus dem Hut gezaubert, wer dann nun gerade als Plot-Device auch hilflich sein könnte, um das Ganze ja aufzulösen oder voranzutreiben. Also es ist einfach, und da sind wir uns ja offenbar einig, das ist eigentlich nicht der interessante Roman, der da drin steckt und der dann auserzählt wird. Ich glaube, das sind schon gewisse Formeln und dass das dann noch dieses Thriller- und Mafia-Plot-Elemente hat, was vielleicht auch erwartet wird von einem großen Teil der Leserschaft, aber ja, also wenn der Roman schon anfängt, da vielleicht auch eine kleine Metaebene einzuziehen, dann ist das eigentlich der spannendere Part gewesen. Ich wollte noch ergänzen zu den Sitcom-Elementen. Es gibt ja auch einen zentralen Moment, wenn er morgens nach dem Aufwachen denkt, dass er erblindet ist, aber dann ist nur die Maske verrutscht. Also das ist sicherlich auch eine Szene, die sich da eingebrannt hat ins Gedächtnis.
Ja, das ist eine lustige Verwechslung mit Balaklava und Baklava. Mhm. Also der wird tief Baklava, in die Humorkiste genau. Auf jeden Fall gegriffen.
Ja.
Aber vielleicht sprechen wir nochmal über die Meta-Elemente, die uns doch interessanter erscheinen. Welche Relevanz hat denn für diesen Roman, dass unsere Hauptfigur oder sagen wir unser Objekt der Begierde ein Social-Media-Star ist? Weil das könnte ja eigentlich auch eine ganz eigene Romance-Geschichte sein. Oder ich verliebe mich in den großen Social-Media-Star, so wie man früher den Film hat, wo dann die kleine Darstellerin, die kleine Frau von der Straße, irgendwie George Clooney oder Gene Kelly oder sowas trifft haben, wie hier auch die Krankenschwester, die plötzlich mit dem großen Erotikmodel, möchte ich jetzt mal sagen, zusammenkommt. So, wie habt ihr dieses Element der Geschichte da erlebt?
Du hast schon recht, Lukas. Es ist eigentlich eine sehr sinnvolle Fortsetzung von einer, mir fällt jetzt gerade nur Notting Hill ein, wo ja die Geschlechter kurz umgedreht werden. Aber es ist schon grundsätzlich eine sehr sinnige Übersetzung dieser tradierten Geschichte eben in eine neue Form der Unterhaltung, eben in diese Dark Romance-Nummer. Es wird mir nur von Anfang auch zu sehr wieder so diese auserwählte Geschichte erzählt, weil Josh irgendwie relativ willkürlich sich dann Ellie aussucht, aber ihr auffällt, ach ja, wir kennen uns ja eigentlich auch schon, und da relativiert Frau Allen als Autorin irgendwie auch gleich schon wieder diese Begegnung, weil es auch wieder so was biografisch Zwingendes ineinander hat. Also so alles wirkt hier so unausweichlich ineinander verschlungen und das da, finde ich, macht ja eigentlich die besten Romanzen aus, dass da wirklich so ein Gefühl von Zufälligkeit, von Lebendigkeit drin ist.
Also das ist aber interessant, ganz kurz, weil wir erzählen ja eigentlich die ganze Zeit davon, dass Josh nicht seinem Schicksal, nicht seiner Biologie, seiner Genetik ausgeliefert ist, sondern anders werden kann als sein Vater. Und gleichzeitig haben wir eine, wie du schon richtig beschreibst, fast schicksalhaft aufeinander abgestimmte Liebesbeziehung. Das ist ja irgendwie vielleicht nicht widersprüchlich, aber doch ein interessanter Kontrast, oder?
Ja, das ist so eine Sehnsuchtsfantasie, die da durchschimmert. Ich würde da auch ergänzen, dass es sehr schade ist, dass das ganze Social Media Game da auch ein bisschen zu wenig als Geschäft im Grunde genommen geschildert wird. Also das wäre ja auch nochmal eine spannende Ebene gewesen, wie man das Ganze hätte weiterdrehen können. Das ist natürlich jetzt ein reines Fabulieren. Was hätte der Roman machen können, was er nun mal nicht macht? Aber das ist irgendwie was, vielleicht auch das Abgebrühte des Ganzen zu thematisieren. Das fehlt mir da vielleicht
aber
ein bisschen.
So einer ist
also das wird
nicht.
Auf eine sehr spielerische.
So einer ist der Josh.
Was meinst
ja
du?
Nicht. So einer ist der Josh ja nicht. Das macht
genau.
uns Frau Ellen ja auch gleich von Anfang an klar. Der macht das ja auch nicht. Der macht das ja, weil ihm das selber Spaß macht, das Social Media Game. Also so, ich gebe dir total recht mit allem, was du gesagt hast. Ne? Aber auch dafür hat der Roman ja so eine keine Angst Erklärung dabei. Ich glaube, keine Angst ist das, wie man diesen Roman auch am besten zusammenfassen kann.
Ja, es wird viel relativiert. Eine Ebene, die vielleicht da auch noch mit anklingt, wenn wir bei sozialen Medien sind, dann sind wir auf irgendeiner Ebene ja auch beim Thema Überwachung. Also wir denken an die Welt nach Snowden, die NSA. Wir denken an das Gefühl, dass alles aufgezeichnet wird. Und ich habe mich gefragt, ob es auch hier um die erotische Obsession oder die erotische Identifikation mit dem Panoptischen, mit der Dauerüberwachung gibt. Also liegt hier irgendeine Form von sexueller Befriedigung in der Akzeptanz der Tatsache, dass wir beobachtet werden? Also versucht man aus dem Umstand, dass wir in einer Welt leben, in der wir eigentlich uns oft gegenseitig Kameras ins Gesicht halten und alles irgendwie mitgezeichnet wird, versucht man damit irgendwie daraus erotisch Kapital zu schlagen?
Leuchtet mir ein. Ich glaube, das ist auch so ein Kompensationsmechanismus, den man auf viele Bereiche ausweiten kann. Also da ist dieses Gefühl der Dauerüberwachung oder eine neue Realität, der man einfach vermeintlich ausgesetzt ist, also wo man auch eine gewisse Alternativlosigkeit und Unausweichlichkeit empfindet, dass das über diese erotischen, literarischen Spielereien gewissermaßen angeeignet wird oder ausgesöhnt wird. Und das betrifft ja dann auch so Themen wie Traumata im psychologischen Sinne, verschiedene Missbrauchserfahrungen, Stalking. Und das ist ja auch genau der Diskurspunkt, der da immer wieder aufgewärmt wird oder wo sich Leute immer wieder fragen, warum schreiben und lesen vor allem Frauen derlei Texte, in denen eigentlich Frauen fürchterliche Dinge angetan werden. Aber dann ist halt genau die Frage der Literatur, wie kann man genau solche Erfahrungen dann gewissermaßen auch aneignen und zurückspielen, wie gut oder schlecht das im Einzelfall gelingt oder was da für Irritationen nochmal eingezogen werden oder wie überzeugend auch das Ganze erscheint, dass das da so gewissermaßen ausgesöhnt wird, das muss man dann im Einzelfall schauen. Aber ich glaube, das ist so ein gewisses Puzzle oder auch ein Netzwerk an verschiedenen Mechanismen, mit Realität umzugehen, wo das nur eine Facette davon ist.
Das hat so einen Simulations- und vor allem so einen Antidot-Charakter, oder? Man nimmt ein klein bisschen von dem Gift, das einen immer zu umgeben zu scheint, und macht es dadurch irgendwie greifbarer. Und man erzählt ja eigentlich auch diese Welt dort draußen von, ich sag jetzt mal, bedrohlichen Männern, von potenziellen Stalkern und Gewalttätern, da sind auch so die Joshs drunter und da ist vielleicht auch irgendwie doch eigentlich eine Möglichkeit, mit denen in Austausch zu treten. Das war das, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Ist das nicht irgendwie doch auch wieder, ohne jetzt zu stark moralisieren zu wollen, wenn man in dieser Logik bleibt, das Gefährliche, dass man irgendwie jetzt davon über die Leute da draußen, die gewalttätig sind, erzählt, vielleicht sind das Joshs, also dass man nur den Richtigen erwischen muss?
Oh, das ist ein guter Gedanke. Ich glaube, da müssen wir auf die Mündigkeit der LeserInnen dann doch einfach wieder vertrauen. Weil ja auch, sage ich mal, bloß weil du Twilight als Jugendliche gelesen hast, jetzt ja nicht unbedingt glaubst, dass dein Freund wie Edward sein muss und nachts in dein Fenster einbricht. Ich glaube wirklich einfach, dass das so die Voraussetzung für das Genre ist, wie ja auch nicht jeder Mensch, der Call of Duty gespielt hat, als nächstes seine Schule bei Counter-Strike nachgebaut hat, um schon mal zu üben.
Ja, oder nicht jeder Freund muss einen mit dem Kabelbinder im Baumarkt abholen, wie bei 50 Shades of Grey oder sowas.
Ich möchte aber vielleicht nochmal sagen, dass tatsächlich die Punkte, wo es so ein bisschen um Skopophilie ging in diesem Buch, ich fast am spannendsten fand. Also wo Josh am Anfang auch noch so ein bisschen tatsächlich Grenzüberschreitung oder, sag ich mal, der Konsens vor noch nicht wirklich festgelegt ist und er tatsächlich so ein bisschen mit sich hadert und auch sich bewusst ist, dass er durch das Installieren von Kameras in Ellies Haus gerade wirklich eine Grenze überschritten hat, aber auch die Lust am Zusehen empfindet. Die fand ich dann doch noch am spannendsten, wie auch im Kino es eigentlich immer am spannendsten ist, wenn wir nicht nur Voyeure im Kinosaal sind, sondern auch Voyeuren auf der Leinwand zugucken. Und das hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass so auch diese doppelte Perspektive, auf die wir hier als Leserin auch zurückgeworfen werden. Also wir gucken über den Text jemandem zu, der da jemandem zuguckt. Das hätte ich vielleicht gerne auch ein bisschen mehr thematisiert gesehen.
Ich finde das spannend, weil du hast vorhin genau die Zahl gesagt, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich hatte mir aufgeschrieben, das Buch ist eigentlich nach 80 Seiten vorbei. Und das ist, als sie das erste Mal miteinander Sex haben und auf jeden Fall Oralsex. Und dann wird dabei Josh verletzt und die erste Penetration ist quasi die nicht mit dem Phallus, sondern die mit dem Phallus der Frau, mit dem Messer in diesem Fall. Also wir denken natürlich auch an all diese filmtheoretischen Bücher irgendwie, die genauso von dieser Umkehrung und von der Erlangung des Final Girls mit dem Messer irgendwie beschreiben und so. Aber ich habe auch gedacht, so, okay, und danach wird es dann, bekommt es die repetitive Logik von relativ trivialer Pornografie eigentlich, nur mit halt so einem Mafia-Szenario außenrum. Was ich mich gefragt habe, vielleicht zwei Sachen, kann man das überhaupt so lange auf dem Level aufrechterhalten und wie ging es denn euch mit den Erotik-Szenen? Also nachdem die irgendwie so ein bisschen entzaubert sind, habe ich die schon auch sehr als so etwas, dass man so durchsteht, erlebt. Ich habe den Roman irgendwann nicht mehr lesen können und habe ihn mir dann als Hörbuch besorgt und es war zumindest eine interessante Erfahrung, an der Supermarktkasse zu stehen und diese Messerszene irgendwie dort zu hören und irgendwie sich zu fragen, ja gut, keiner weiß, was ich hier gerade höre, aber es überlagert sich seltsam mit der Tatsache, dass ich hier gerade einkaufen gehe, auf jeden Fall.
Du meinst, ob es uns erregt hat?
Das war jetzt manchmal eine Frage, aber wenn du möchtest, darfst du das gerne auch beantworten.
Nee, darüber spreche ich jetzt nicht, aber du hast schon recht, also das nutzt dich irgendwann sehr ab, das erlebe ich auch oft in diesen Romanen. Ich erlebe hin und wieder Unterschiede auch da, wie selbstironisch vielleicht dort damit umgegangen wird. Also ich hatte vor kurzem über einen Roman gesprochen, der heißt Ghosts of Halloween, wo das Sexuelle derart exzessiv wird und wirklich, also geschätzt 95% des Romans bestimmt und wo auch der Großteil einfach in Echtzeit geschildert wird. Also da geht ein Kapitel ins nächste über und gerade ist die eine Sexszene zu Ende. Man schlägt das nächste Kapitel auf und dann wird sie einfach fortgesetzt, weil dann wieder jemand ins Zimmer reinkommt und dann geht da die Orgie weiter. Also das finde ich dann schon wieder interessant und das ist in diesem Roman halt vielleicht nicht ganz so exzessiv, auch nicht ganz so ein spielerischer Umgang damit, wobei man ja sagen muss, das ist für im Vergleich mit vielen anderen Dark Romance Romanen schon noch ja einigermaßen zahm. Also man kann die Sexszenen doch an einer Hand abzählen, würde ich mal ganz spontan sagen. Aber das ist auch ein guter Punkt, dass du das Messer nochmal erwähnt hast, weil das ist so ein Bild, was da auch immer wieder kommt, wo ich auch am Anfang noch dachte, also bei mir war die erste Begegnung mit diesem Motiv in Hunting Adeline, also dem zweiten Teil, wo das sehr extrem ausgespielt wird. Und da dachte ich noch, okay, das ist jetzt hier vielleicht ein besonders schlimmer oder drastischer Roman. Aber nein, gerade das Bild des Messers kommt immer wieder in Dark Romans Texten. Also vielleicht das Phallische, das da gewissermaßen neu kodiert und umgedreht und in einer anderen Art und Weise zweckentfremdet wird. Gleichzeitig das Bild der Wunde, das damit immer wieder mit dem Sexuellen in Verbindung gebracht wird. Ich habe auch schon Beispiele gehabt bislang, wo das bis dahin geht, dass es dann darum geht, sich den Namen des anderen oder irgendwelche Initialien in den eigenen Körper, sogar in das Geschlechtsteil einzuritzen. Hm. Also habe ich auch schon in derlei Texten gelesen. Also das ist so ein Motiv, das da auch immer wieder benutzt wird.
Ja, ich fand ganz amüsant, dass der erste Roman Haunting Adeline, der zweite Hunting und der dritte dann wohl Hunting Adeline heißen muss, oder? Wir nehmen jedes Mal einen Buchstaben weg. Finn, wie ging es dir denn hier? Spice-Level von 1 bis 5 Chilischoten vergeben wir ja immer für jeden Roman, den wir hier besprechen. Wie würdest du das denn hier einstufen?
Ich wollte sagen, auf einer Skala von YOLO bis Trollface gebe ich 2 Chilischoten. Nein, ich möchte diesem Roman grundsätzlich zugutehalten, dass ich das Gefühl hatte, dass er die Lust seiner Hauptfigur schon relativ ernst nimmt. Und ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ich hatte das Gefühl, die Autorin weiß, von was sie da schreibt, aber zumindest erschien mir das relativ nachvollziehbarer Sex zwischen zwei consenting Erwachsenen zu sein. Ich muss sagen, es waren nicht ganz meine Fantasien, das ist ja aber auch okay. Ich fand es einfach alles nicht so gut geschrieben. Das ist leider so mein Hauptproblem. Ich finde, so Verlangen in einem Roman auszudrücken oder auf textlicher Ebene auszudrücken, ist schon richtig schwierig. Und Frau Ellen hat dafür, wenn sie in Ellies Perspektive ist, habe ich das Gefühl, teilweise ein paar ganz gute Formulierungen dabei oder auch schafft das ganz gut, irgendwie diese Anziehung zu schildern. Es hat für mich dann versagt, wenn wir in der Josh-Perspektive sind. Das ist aber natürlich auch vollkommen okay, denn vielleicht ist das auch einfach die Rache dafür, dass es einfach vorher 50 Jahre lang Bücher gab, in denen irgendwelche Middle-Aged-Akademiker nochmal eine 20-jährige italienische Schwimmerin aufreißen. Also wirklich alles vollkommen fein. Ja, auch mich haben die Sexszenen irgendwann gelangweilt. Ich habe dann auch so ein bisschen durchgespult, weil leider sind sie dann nicht so richtig variantenreich, beziehungsweise bleiben halt dann doch auch sehr heteronormativ. Ich habe gelernt, es gibt den Begriff Plot-to-Porn-Ratio, wenn man über diese Bücher spricht. Und Lights Out wurde auch zugute gesprochen, dass es ein sehr gutes Plot-to-Porn-Ratio hätte.
Mm-mm. Auf jeden Fall auch ein Quotient, den man jetzt an Verschiedenes anlegen kann in seinem Leben. Ja, ich muss sagen, es ist natürlich, Dirty Talk ist ein diffiziles Thema und es gerät nun auch schnell peinlich, aber hier sahen jetzt auch schon viele so he dicked me brainless Sachen oder sowas, wo ich dann auch so ein bisschen mit gerade milk me fucking dry, I want to feel you unload inside me, needy cunt. Also ich war jetzt nicht enthusiastisch, muss ich sagen.
Entschuldigung, Josh sagt an einer Stelle zum Geschlechtsteil von Ellie, come for me. Das war vor 5 Jahren noch ein Meme auf Instagram, wenn man sich über so unsichere Softboys lustig gemacht hat. Mittlerweile scheint das, also dieses, dass man irgendwie vor der Vulva kniet und sagt, komm für mich. Das war vor 5 Jahren noch ein Joke. Mittlerweile scheint es also ehrliche sexuelles Verlangen zu sein. So werden Dinge also eingegliedert und kommodenfähig gemacht.
Es sucht ja nun mal auch eine sehr pornografische Sprache. Also es geht ja dann vielleicht oftmals auch einfach nicht darum, jetzt ja so feinsinnig zwischen den Zeilen eine Erotik anzubahnen, sondern nee, es ist ja wirklich, also im wahrsten Sinne in your face, pornografisch will es ja dann auch sein, immer wieder. Und das kann man ja auch erstmal so stehen lassen. Das ist ja eher auch noch so ein spannendes Diskursphänomen. Also wenn dann die großen Dark Romans Kritiker herbeikommen und die Moralapostel, die dann sagen, dass irgendwie, keine Ahnung, Frauen haben sich jahrzehntelang darüber aufgeregt, dass Männer Pornos konsumieren und jetzt konsumieren sie solche Bücher und das würde ja auch auf Dauer irgendwie Sachen im Hirn kaputt machen und völlig falsche Rollenbilder festigen, wo ich halt erstmal sagen würde, naja, das ist aber medial halt einfach nochmal ein ganz großer Unterschied, wie man da mit der Vorstellungskraft gespielt wird und wie dann auch bestimmte, die pornografische Sprache ja gerade durch so Sachen wie Plotentwicklungen, Charakterentwicklungen einfach in einen ganz anderen Kontext und in eine Relation gesetzt werden. Ich finde überhaupt diese Diskurse so gruselig. Ich hatte das, glaube ich, wir hatten da letztens im Katz-Podcast drüber gesprochen, weil es da letztens auf Twitter auch wieder so einen Fall gab. Da wurde eine einzelne Seite aus dem Roman Follow You geteilt, wo auch so eine Missbrauchsfantasie aus männlicher Sicht geschildert wird und wo ein riesiger Shitstorm entbrannte, wo also die Hexe sollte verbrannt werden und die Autorin ist pervers und die Leser sind pervers und dann habe ich den Roman gelesen und das ist einfach eine Szene, die aus Sicht eines Serienmörders geschildert wird, der am Anfang halt als die absolute Bestie auftritt. Also da geht's nicht darum irgendwie, dass der Roman das nicht einordnen würde oder dass das irgendwie missverständlich wäre, wie das zu verstehen ist. Aber so werden natürlich dann auch da gewisse Diskurse mit Brandbeschleuniger entfacht, die totaler Nonsens sind. Eigentlich würde man sich tatsächlich mal mit den Romanen befassen.
Ein gruseliger rechter Diskurs auch immer ist, würde ich sagen, in Bezug auf Sachen wie Migrationsthemen und so, wo dann jetzt Frauen stellenweise vorgeworfen wird, ja, sie lesen ja auch solche Vergewaltigungsromane zu einem erheblichen Teil und es gäbe da ja ein tatsächliches Begehren. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, das diese Romane schon auch, finde ich, sehr ausdiffundieren. Die Frage von Verlangen und tatsächlicher Praktik und wie funktioniert das? Wie wird das eine in das andere übertragen? Was ist der Transmissionsriemen? Ja gut, das wäre jetzt naheliegend, was der Transmissionsriemen ist. Aber es gibt auf jeden Fall hier, finde ich, viele Formulierungen. Die sind dann natürlich pornografisch, aber die sind auch pornografisch auf eine Weise, die vielleicht wieder zu sehr ins Humoristische gleiten. Also wo dieses Aufzählen für mich so einen komödiantischen Effekt hat. Also wenn sie schreiben, auch übrigens, ich habe es auf dem E-Reader gelesen, einen Satz, der markiert worden ist, oft genug, um unterstrichen zu sein, schon wenn ich bei ihm ankomme, give him the most toe-curling, leg-shaking, dick-throbbing, sheet-gripping, soul-sucking, ball-draining head of his life. Also da sind auf jeden Fall immer gewisse Superlative und wenn ich noch eine Sache sagen darf, die mich so ein bisschen gestört hat, diese Figuren sind schon auch ein bisschen, und das ist jetzt natürlich eine alberne Kritik, wenn wir sagen, es ist Pornografie, auf komische Weise zu perfekt, oder? Immer alle durchtrainiert, der Sex ist wahnsinnig athletisch und wird auch als athletisch beschrieben, und die Körpermerkmale sind immer irgendwie halt diese brechenden, fast berstenden Muskeln und dann die Grübchen auf der Wange und sowas. Also, und sie sind auch beide, sie ist so eine super Krankenschwester und er ist so ein super Hacker, der irgendwie dadurch finanziell unabhängig ist. Also, ich hätte mir schon auch ein bisschen greifbarere Menschen gewünscht, weil es ist für mich ein komischer Kontrast, dass sie gleichzeitig immer so adorkable, so schrullig irgendwie dargestellt werden, aber dann so Muskelberge und Supermenschen irgendwie sind. Das kam für mich nicht ganz zusammen, im Gegensatz zu den beiden.
Das scheint mir aber tatsächlich einfach Bestandteil dieses Genres zu sein und ja irgendwo auch so ein bisschen Bestandteil der Pornografie zu sein. Also ich glaube, das müssen wir vielleicht einfach akzeptieren, dass wir noch in der Phase sind, in der so diese, von der ja so Supermenschen miteinander korpulieren, und vielleicht wird sich dann irgendwann, oder Yannick kann uns da schon aufklären, noch ein Subgenre mit, wie auch irgendwie beim Porno, mit normalen Menschen in Anführungszeichen etablieren. Also dann wird der Amateur, die Amateur-Dark-Romance irgendwann hervortreten. Ich finde einfach, dass diese Bücher, die ich gerade gelesen habe, ich finde sie halt vor allem auf so einer Diskursebene sehr spannend. Also nicht nur wegen dem Diskurs, der um sie geführt wird, der ist meistens sehr ermüdend und enttäuschend. Wir hatten ja auch bei Fourth Wing darüber gesprochen, da ist ja ein ähnliches Phänomen passiert, dass sich so vor allem männliche TikToker über eine Sexszene im Roman aufgeregt hatten und den Roman so darstellten, als wäre nur eine Aneinanderreihung von solchen Szenen. Und wer Fourth Wing gelesen hat, weiß, es dauert so 500 Seiten, bis man dann mal irgendwo da ist. Ich frage mich nur einfach, ob die Literatur der richtige Ort für diese Art von Pornografie ist, weil eigentlich ja auch die Lust in so einem Dirty Talk und so dadurch entsteht, dass da ein Vorstellungsraum aufgemacht wird. Und diese Sprache lässt halt gar keinen Vorstellungsraum mehr, wie ihr beide auch schon gesagt habt, weil eben alles direkt benannt wird. Und das ist für ein Kapitel vielleicht sogar wirklich ganz erregend oder ganz, zweckmäßig, aber da kommt dann eben auch nicht mehr. Das nutzt sich dann eben relativ schnell ab, weil da kein Bild ist, was im Kopf entstehen kann, weil das Bild einfach schon direkt auf der Seite steht.
Da ist aber einfach nicht der Anspruch da. Also ich glaube, da sind wir eher in der Minderheit, die dann sowas von dieser Literatur erwarten. Ich glaube, es geht genau um dieses leicht konsumierbare. Das ist in gewissermaßen auch Wellnessprogramm und Wellness hier in Anführungszeichen, weil Wellness in dem Fall natürlich auch einschließen kann, dass ich vielleicht zum Weinen gebracht werde, dass ich mit ganz finsteren Dingen konfrontiert werde, aber es hat dann trotzdem noch diese gewisse Leichtigkeit, dass es nicht die große Hürde hat, das überhaupt zu lesen, und das hat dann, wie er auch schon richtig beschrieben hat, auch rein in seiner Ästhetik und was da auch an ästhetischem Kapital vielleicht geschildert wird, hat es immer noch diesen Larger-than-Life-Charakter, dass das die super perfekten, durchtrainierten Körper vielleicht sein müssten, und diese Idee von, wie das mit der Amateurpornografie existiert, fände ich einen sehr spannenden Gedanken. Also vielleicht gibt's das auch schon, wir wissen es nur nicht. Ich meine, der Markt ist ja riesengroß, und das, was jetzt ganz groß im Thalia liegt, ist ja auch nur ein kleiner Ausschnitt davon. Müsste man mal Recherchen anstellen, ob es da sowas gibt oder ob das demnächst kommt. Ich glaube, da ist noch sehr viel Raum offen, weil man merkt ja, denke ich, auch schon inzwischen bei der Fülle an Neuerscheinungen, die jeden Monat rauskommen, ich glaube, in ein, zwei Jahren werden sich da bestimmte Formeln abgenutzt haben, und ich glaube auch, die treuen Leserinnen, die werden irgendwann sich nach neuen Sachen sehnen, und da bin ich gespannt, was man sich dann ausdenkt.
Ich denke auch, es kommt zur Diversifizierung. Mein Eindruck war, wir sind hier relativ nah, das hat mir meine Freundin dann auch nochmal bestätigt, so an der Sprache, an der Rhetorik von sowas wie AO3 dran, an diesen großen Online-Fanfiction-Plattformen. Und ich denke, dort werden sich in Zukunft auch andere Spielarten finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt gerade in diesem Moment Leute von großen deutschen Verlagen über diese Online-Plattformen scrollen und gucken, was man theoretisch noch verwerten kann, was Stilrichtungen und Stoßrichtungen sind, in die man gehen kann.
Aber ich habe das Gefühl, was wir hier haben, ich stimme dir voll oder deiner Freundin auch total zu mit diesem AO3-Vergleich, aber ich habe das Gefühl, es ist ein AO3 von vor 15 Jahren. Also ich habe das Gefühl, dass die Fanfiction, zumindest soweit ich mich in meiner Masterarbeit da kurz mit auseinandergesetzt hat, mittlerweile auch weiter ist, beziehungsweise auch spannendere, diskursivere Themen aufgreift. Also ich habe einfach das Gefühl, wir sind hier ein bisschen zeitversetzt. Also hier ist einfach ein Phänomen, was im Netz schon lange eher abgegrast ist, jetzt in den Mainstream gelandet. Ich weiß nicht, ob ihr von der YouTuberin Funky Frogbait das Video über Dark Romans gesehen habt. Das fand ich sehr ansprechend und sehr lustig auch. Die einfach meinte, diese Dark Romans-Welle ist jetzt einfach eine Möglichkeit für Leute, die sich damals fein waren, eben auf Wattpad oder AO3 zu gehen, das Ganze nochmal im gemäßigten, im sozial akzeptierten Rahmen des Buches nachzuholen, ja, das, und nicht
oder
ins
das ist schon auch,
Internet
wenn das in den Laden gelegt wird, auch mit leuchtendem und Cover und mit Farbschnitt oder so, das gibt dem auch ein Gefühl von Seriosität, damit tritt man dann vielleicht eher auch in irgendeine Form von Öffentlichkeit und Austausch. Also der Prozess ist ja wirklich ein Mainstreaming, oder? Das ist das, was dir angeboten wird. Also das Archive of Our Own, das war ja dann doch irgendwie eine große, aber auch irgendwie von außen kaum wahrgenommene Plattform, die nicht unbedingt viel Austausch mit einer breiteren Öffentlichkeit hatte, im Gegensatz zu sowas wie Tumblr oder so, in denen solche Phänomene ja auch stattgefunden haben. Mal sehen, was da noch in den Mainstream hineinkommt, also was auch vielleicht diese Sehnsucht nach irgendeiner Form von Anerkennung und von öffentlicher Wahrnehmung überhaupt enthält, weil es gibt ja auch, glaube ich, Themen, mit denen man gar nicht das Bedürfnis hat, so an eine breite Öffentlichkeit zu gehen oder anders wahrgenommen zu werden oder das stärker zu kommodifizieren halt.
Ich wollte noch ergänzen, dass natürlich auch die Frage des Designs und des Layouts einfach sehr spannend. Also wenn man sich ansieht, wie diese Romane aufbereitet werden, und es gab auch jetzt wieder einen sehr interessanten Fall. Ich habe mir diese Woche erst einen neuen Roman in der Richtung gekauft, der heißt Pen Pal. Da geht es um so eine Brieffreundschaft mit einem Gefängnisinsassen, und da gab es auf einmal wieder so einen kleinen Shitstorm in Teilen zumindest. Man redet immer schnell von Shitstorm. Es gab zumindest in Teilen Gegenwind, weil das nach langer Zeit mal wieder ein Roman war, der ganz klassisch mit einem halbnackten Mann auf dem Cover vorne drauf in die Buchhandlung gebracht wurde. Und das will man ja gar nicht mehr, weil das hat noch genau diesen Vibe von vor 10, 20 Jahren vielleicht, wo das alles noch diesen verruchten, trashigen Charakter hatte, wo diese Romane höchstens als E-Book oder im Self-Publishing irgendwo gedruckt und verkauft wurden, wo man dann ja scharenweise Romantexte mit halbnackten Männern und Tattoos und Sixpack vorne drauf hatte. Aber man will es ja genau aus dieser Ecke und dieser Wahrnehmung rausholen und versucht es so eigenartig zu verschleiern. Ich meine, wenn wir jetzt das Cover von Lights Out nehmen, dann könnte der Roman genauso in der Krimi-, Thriller- und Horror-Abteilung liegen und man würde nicht merken, worum es geht.
Ja. Na, beziehungsweise den sixbepackten Mann, den Tattoos, den gliedert man ja mittlerweile aus, also weil diese Romane ja auch mittlerweile mehrgleisig funktionieren, weil es ist ja nicht nur das Buch, was man sich kauft, sondern es ist dann auch das Parfüm oder der Charakterbogen, der dazugehört, ja, den man ins Regal dazu stellt. Das ist ja schon tatsächlich wirklich spannend, also dass man hier als Verlag wirklich auch bedenken muss,
das filmisches Objekt. Das Buch als Objekt hat wieder an Bedeutung gewonnen durch eine neue Art von Bildkultur auf Plattformen wie Instagram oder eben so Sachen wie TikTok oder Snapchat oder sowas. Das ist schon relativ offenkundig. Ich hätte noch eine Abschlussfrage vielleicht, bevor wir auch zu so einem kleinen Fazit kommen. Wir haben ganz viel gesprochen über den Diskurs, der uns eher nicht so behagt. Eine, die diese Bücher sehr klar einordnen will oder vielleicht auch problematisieren will auf eine Weise, die nicht immer zielführend ist, vielleicht auch moralisieren will. Was für eine Art von Diskurs wünschen wir denn uns über diese Bücher? Also was gibt es hier, abgesehen von dem Schock-Value, der irgendwie dann die Redaktion erreicht, genau zu besprechen? Also was muss man hier verhandeln? Ist das stark an die Themen geknüpft oder sind das allgemein Fragen von Geschlechterrollen und sexueller Identität? Oder also was glaubt ihr, sind die Impulse, die aus diesem Genre hervorgehen?
Also erstmal würde ich mir ganz grundlegend wünschen, dass die Romane überhaupt gelesen werden. Damit fängt es ja schon mal an. Also nicht mal diese Grundvoraussetzung ist ja ganz oft gegeben. Und dann, glaube ich, muss man eine gewisse Lust an in den Grautönen mitbringen. Und das haben wir jetzt auch im Gespräch gemerkt, dass man da ganz viele Gleichzeitigkeiten beachten muss und dass man, wenn man das eine kritisiert, gerät man eigentlich sofort wieder in eine Sackgasse und muss dann direkt das Aber dahinter setzen und dann auch wieder einen anderen Aspekt mit betrachten. Und ich glaube, da wünsche ich mir einfach eine gewisse Offenheit. Und ich merke selbst, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, jetzt zu jedem Roman dieser Gattung oder dieses Genres immer den originellen Take zu finden, gerade weil sich durch die Form Formelhaftigkeit dann so viel wiederholt, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, es gibt dann doch hin und wieder gewisse Romane im Dark Romance-Segment, wo man auf den ersten Blick auch wieder diese Formeln hat, wo sich aber trotzdem sehr große Themen dahinter verbergen. Also einer der spannendsten Texte dieser Art, fand ich bislang, ist Vow of Deception von Rena Kent. Das ist der erste Teil einer Trilogie, wo es darum geht, dass eine Obdachlose von einem Mafia-Boss entführt wird und sie wird dazu gezwungen, seine tote Frau zu verkörpern. Mhm. Also die wird in diese Frau verwandelt und das ist dann so ein bisschen Hitchcock und das wird zum Schluss auch ganz abstrus, weil dann auf einmal das in Richtung eines unzuverlässigen Erzählens kippt. Also da kommen dann plötzlich noch Psychothriller-Elemente mit rein. Das wird dann im zweiten und dritten Teil alles wieder sehr hanebüchen aufgelöst. Also die kann ich dann nicht mehr empfehlen, aber gerade führt das Uneindeutige des ersten Teils und gerade das Chaotische, in das das reingetrieben wird, fand ich es auf eine anregende Weise kritisch, auch wie es da um ein Thema geht, wie gewissermaßen eine herrschende, eine privilegierte Klasse sich Menschen, die ja sozial unter ihnen stehen, formen. Im diskursiven Sinne, dann in dem Roman aber ja auch ganz explizit im körperlichen Sinne im Gegenübertreten. Ich denke da auch an sowas wie American Psycho beim Lesen, also die Szene mit dem Obdachlosen, die man immer wieder gern zitiert. Und ich will damit nur sagen, also wenn man da mit wachen Augen durch die Gegend läuft, dann kann man solche Sachen immer wieder entdecken. Und ich meine allein das Thema der Genre-Einflüsse. Wir hatten ganz kurz den Begriff Rape and Revenge jetzt mit drin. Man kann das hinsichtlich der Gothic Literature nochmal betrachten, auch Richtung übersinnlicher Phänomene, um die es dann teilweise geht. Die schwarze Romantik, das sind alles so gewisse Traditionslinien, die glaube ich noch lange nicht erschöpft.
Also Finn, bislang haben wir vor allen Dingen Dennis Scheck, der diese Bücher per Slam Dunk in die brennende Mülltonne wirft oder sowas oder ins Haifischbecken kickt. Was können wir uns mehr erhoffen?
Naja, also ich glaube mal, wenn jetzt in so 2-3 Jahren auch eine neue Generation an Doktoranden an den Unis herangezüchtet wird, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es tatsächlich Dark Romance Seminare geben wird. Und ich glaube, das ist auch ganz zielführend, denn ich greife etwas auf, was Yannick ganz am Anfang gesagt hat. Yannick hat ja nämlich gesagt, man muss doch aber wirklich auch über diese Bücher reden und man muss sie auch wirklich lesen, hat er gerade auch nochmal gesagt. Und das ist eine Forderung, die Kommilitoninnen von mir, da ist glaube ich gerade kein Gender notwendig, auch an unsere Professoren und Professorinnen gestellt haben und zum Beispiel in einem Intertextualitätsseminar gesagt haben, warum reden wir nicht über die Bücher, die tatsächlich gelesen werden? Warum reden wir nicht über Haunting Adeline und Fourth Wing und Co.? Und unsere Dozentin sehr salopp meinte, naja, aber über was wollen sie denn dann da reden? Und sehr lange war das auch meine Position zur Dark Romance. Vielleicht ist die auch immer noch geblieben, aber ich glaube schon, dass es spannend wird, die irgendwie einzugliedern, sich tatsächlich über Genre-Muster bewusst zu werden, wie Yannick auch gesagt hat, sich über Einflüsse bewusst zu werden und die herauszustellen und natürlich dieses Genre nach und nach auch zu kanonisieren und uns bewusst zu machen. Was lesen wir da eigentlich? Ich glaube, mein Hauptmagenschmerzpunkt dabei ist, dass ich doch immer noch ein bisschen Fan von der Autorintention bin und für mich der Autor vielleicht nicht ganz tot ist, der ist so halb lebendig, würde ich noch sagen. Und man müsste dann sicherlich mehr auf Intention und sowas gucken, also um da mal in der Intertextualitätstheorie drin zu sein. Ich glaube nicht, dass sich jeder Roman wirklich für eine Tiefenanalyse handelt, aber vielleicht können wir irgendwann wirklich einen Kanon herausbilden und sagen, das sind wirklich die relevanten und definierenden Dark Romance Romane. Das ist bestimmt eine spannende Reise, auf die Yannick uns ja vielleicht mitnehmen möchte.
Also, wir wenden uns an die Feuilletons da draußen. Lest doch mal wieder ein Buch, Joma Mangold. Leg doch mal die Bitcoins da zur Seite und greif besser zu Lights Out. Yannick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über Lights Out zu sprechen. Ich hoffe, du konntest dem Buch irgendwas abgewinnen und es ist in deinem Studiengang, in deinem Prozess, diesem Dark Romance, Fantasy, Romantasy-Bereich näher zu kommen, hat es zumindest dich einen kleinen Schritt vorangebracht.
Ja, sehr gern. Danke für die Einladung. Ich glaube, für mich als Fazit würde ich sagen, ich fand den nicht so gut und besonders, wie er gemacht wird teilweise in der Rezeption. Aber als ein, ja, kleines Puzzlestück war das schon sehr hilfreich, das jetzt endlich mal nachzuholen, weil auch immer, wenn ich hier bei uns in Leipzig in die Thalia-Buchhandlung gehe, also ich glaube, seit einer gefühlten Ewigkeit ist immer entweder Teil 1 dieser Reihe oder Teil 2 in diesem Bestsellerregal bei den English Books oben drin. Und jetzt habe ich endlich mal diese Lücke geschlossen.
Ja, das habe ich ähnlich beobachtet und ich möchte vielleicht auch nochmal sagen, es hat durchaus, also man kommt durchaus auch sehr gut ins Gespräch, wenn man sich diese Romane bestellt und dann kauft, weil ich muss sagen, ich separiere immer zwischen zwei Buchhandlungen. Es gibt Bücher, die ich nur in meiner kleinen Buchhandlung hier um die Ecke kaufe und es gibt Bücher, die ich im Thalia kaufe. Und Lines Out habe ich im Thalia mir besorgt und jedes Mal, wenn ich tatsächlich so Romane aus der Spice-Richtung dort gekauft habe, bin ich immer in sehr nette Gespräche mit den Kassiererinnen geraten.
Also das heißt, wenn ihr den Buchhändlerinnen in eurem Leben imponieren wollt, vielleicht greift ihr zu diesem Roman. Und natürlich auch vielen Dank an alle dort draußen, die zugehört haben. Tschüss und bis zum nächsten Mal.